SRF 3.
Verbot kommerzieller Leihmutterschaft in Thailand. Die Regierung reagiert damit auf den Fall Gemi. Kontrolle des russischen Hilfskonvois. Ukrainische Zöllner untersuchen die fast 300 Lastwagen. Gesinnungswandel in Großbritannien. Jetzt sollen doch Waffen an die irakischen Kurden geliefert werden. Das Wetter heute und morgen wechselhaft mit Regenschauern und kühlen 18 Grad. Im Süden zeitweise sonnig und warm. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Christian Lüsche, er hat die Nachrichten.
Thailand will kommerzielle Leihmutterschaften verbieten, das erklärte das thailändische Gesundheitsministerium. Ab nächstem Jahr dürfen Leihmütter nur noch für Verwandte Kinder gebären, ohne dafür bezahlt zu werden. Der Entscheid geht auf die Kontroverse um Baby Gemi zurück, bei dem ein Kind mit Down-Syndrom angeblich zurückgewiesen wurde. Ukrainische Grenzwächter sind daran, den russischen Hilfskonvoi für die Ostukraine zu untersuchen. Die fast 300 Lastwagen warten an der russisch-ukrainischen Grenze darauf, dass sie in die Ostukraine fahren dürfen. Sie haben nach russischen Angaben fast 2000 Tonnen Wasser, Lebensmittel und andere Hilfsgüter geladen, um die Menschen dort zu versorgen. Die ukrainische Regierung und Vertreter westlicher Staaten befürchten, Russland könne mit dem Hilfskonvoi die Separatisten unterstützen. Großbritannien ist nun offenbar doch bereit, irakische Kurden mit Waffen zu unterstützen für den Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat. Das berichten britische Medien und berufen sich dabei auf Regierungskreise. Außenminister Hammond werde seinen EU-Amtskollegen mitteilen, dass London seine Haltung geändert habe. Was genau den Kurden in Irak geliefert werde, hänge von deren Bedarf ab. Bereits mit Waffen unterstützt werden die Kurden von den USA und Frankreich. Im österreichischen Bundesland Salzburg hat die Rettungsaktion für einen verletzten Höhlenforscher begonnen. Die Bergrettung geht davon aus, dass der Mann morgen ans Tageslicht gebracht werden könne. Der Verletzte sei von einem Arzt versorgt worden. Der Forscher aus Polen war gestern in rund 250 Metern Tiefe abgestürzt. Der Branchenverband Gastro Suisse ist in den Abstimmungskampf zur Mehrwertsteuerinitiative gestartet. Die Schweizer Restaurants wollen neu zum reduzierten Mehrwertsteuersatz von 2,5% besteuert werden. Gastro Suisse-Präsident Casimir Platzer wies vor den Medien darauf hin, dass für Takeaways der reduzierte Steuersatz gelte. Restaurants hingegen bezahlten zu Unrecht den vollen Satz von 8%. Der Bundesrat ist gegen die Initiative. In Restaurants kämen gegenüber Takeaways weitere Leistungen wie der Service dazu. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 8.475 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 21,18 gehandelt und der Dollar zu 90,69 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag ist es im Norden wechselhaft mit ein paar Regengüssen. Morgen wechseln sich Sonne, Wolken und Regengüsse ab bei 18 Grad. Im Süden mit mäßigem Nordföhn, zeitweise sonnig bei 25 Grad.
Mittag.
Eine junge Thailänderin trägt für ein australisches Paar Zwillinge aus. Doch die beiden nehmen nur das Mädchen nach Hause, denn der Knabe leidet am Down-Syndrom. Dieser Fall sorgt seit Tagen weltweit für Empörung und er hat eine Diskussion über Leihmutterschaft ausgelöst, auch in Thailand selber. Jetzt will das Gesundheitsministerium also die kommerzielle Leihmutterschaft verbieten. Frage an Asien-Korrespondent Urs Morf: Wie groß ist eigentlich das Geschäft mit Leihmutterschaft in Thailand?
Das ist ein Graubereich, also genaue Zahlen sind nicht bekannt. Man weiß, dass es in ganz Thailand 45 Kliniken gibt, die spezialisiert sind und Lizenzen haben für diese künstlichen Befruchtungen. Fachleute schätzen, dass es für das Ausland etwa 2000 solche Leihmutterkinder gibt im Jahr. Und man rechnet damit, dass in Thailand wahrscheinlich noch ein größerer Faktor, also für thailändische Paare, die ebenfalls Kinder wollen, etwas mehr sind.
Und warum will Thailand dieser kommerziellen Leihmutterschaft nun einen Riegel schieben?
Ja, ganz klar, weil er eigentlich fürchterliche Gefahren mit sich bringt. Also seit diesem Fall von Gemi geht kein Tag vorbei, ohne dass irgendwo bei einer Razzia neue illegale Kliniken gefunden werden und auch ganz wirklich spektakuläre Fälle. Also man redet da von Männern, die 13 Kinder gezeugt haben, von denen kein Mensch weiß, wo die Kinder sind, wo eben dieser Vater ist, der die in Auftrag gegeben und dann gekauft hat. Und da werden natürlich Befürchtungen laut, also dass es da um kriminelle Machenschaften übelster Art geht. Man redet von möglicher Pädophilie, von Menschenhandel oder sogar von Organhandel, also dass diese Kinder gezeugt werden, um ihnen später gezielt Organe entnehmen zu können.
Wenn das so schlimm ist, wie Sie das schildern, warum verbietet Thailand nicht das Geschäft komplett?
Ja, weil es an sich ja eine sehr gute Technik sein kann. Also diese Technik, die kann ja kinderlosen Ehepaaren zu unglaublichem Glück verhelfen, dass sie eben doch noch zu einem Kind kommen. Aber darum schränkt man das jetzt so ein, dass es Leihmutterschaften nur noch eben auf nicht kommerzieller Basis geben soll und nur noch unter Blutsverwandten. Das heißt, die Leihmutter, das müsste eine Schwester, Cousine, eine nahe Verwandte der Mutter des Spender-Ehepaares sein.
Lässt sich ein Verbot kommerzieller Leihmutterschaft überhaupt umsetzen?
Da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht zynisch werde. Also in Thailand ist das wirklich das ganz große Problem. Papier, vor allem das Papier von Gesetzbüchern, ist hier noch geduldiger als sonst wo. Ich meine, es ist ja bekannt, dass in Thailand seit Jahrzehnten schon zum Beispiel die Prostitution streng verboten ist. Wer je in Bangkok, Pattaya oder in Phuket war, der weiß, dass dem nicht Folge geleistet wird, massenhaft. Und ich stelle mir einfach vor, dass es gibt ja bisher auch keine Maßnahmen, die angekündigt worden sind, wie das kontrolliert werden soll. Und ich denke, dass es eine Propagandaübung der Junta ist, die davon ablenken will, was seit dem Militärputsch so alles geschehen ist. Und die Junta ist natürlich darüber glücklich, dass nicht nur die inländische Presse, sondern auch die ausländische auf dieses Thema aufgesprungen ist und eigentlich niemand mehr davon redet, was politisch so läuft in Thailand.
Informationen von Asien-Korrespondent Urs Morf.
Info 3 Mittag.
In Bagdad wird durchgeatmet. Der irakische Premierminister Nouri al-Maliki verzichtet nun doch freiwillig und ohne Gewalt auf ein drittes Mandat. Damit ist der Weg frei für eine Regierung unter dem neuen designierten Premier Haider al-Abadi. Wer ist der Neue, der das zerrüttete Land aus seiner existenziellen Krise herausführen soll? Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Ein paar Blitzlichter, ein paar Sätze des Zuspruchs, eine Unterschrift. Formloser hätte die Zeremonie kaum sein können, mit der der neue Staatspräsident Iraks dem designierten Premier Haider al-Abadi Anfang dieser Woche die ganze Last übertrug. Der 62-Jährige soll als neuer Regierungschef Iraks ein Land zusammenführen, das zerfällt entlang religiöser und ethnischer Linien und in dem die fanatisierte Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staats schon ein Drittel des Territoriums für sich beansprucht. Dieses katastrophale Erbe hinterlässt Nouri al-Maliki nach 8 Amtsjahren. Besonders die letzten 4 waren geprägt nicht von der Suche nach Konsens, sondern vom Schüren konfessioneller Gegensätze. Die sunnitische Minderheit, die unter Saddam Hussein die Macht hatte, fühlte sich vom Schiiten Maliki gedemütigt und von den Töpfen der Macht verdrängt. Was kann Abadi da ändern? Wie Maliki ist er Schiit. Wie Maliki verbrachte er einen großen Teil seines Lebens im Exil. Er gehörte derselben Oppositionspartei an, der religiös geprägten schiitischen Dawa-Partei, deren Mitglieder von Diktator Saddam Hussein mit dem Tod bedroht wurden. Doch anders als Maliki, der in Syrien als Mann fürs grobe Kommandoaktionen koordinierte gegen Saddam Hussein, promovierte Abadi in Manchester nach Ingenieurstudien in seiner Heimatstadt Bagdad, lebte Jahre in London, gilt als weltgewandt, sympathisch, spricht fließend Englisch, bringt Verständnis für den Westen mit. Das dürfte den Amerikanern gefallen. Als Präsident mehrerer bedeutender Parlamentskommissionen stützte Abadi zumeist die Linie des Premiers, verstand es aber offenbar, über die schiitische Klientel hinaus Kontakte zu knüpfen zu Sunniten, Kurden. Das gab den Ausschlag dafür, dass er nun als der Mann der letzten Hoffnung beauftragt ist, eine Einheitsregierung für Irak zu bilden. 30 Tage hat er dafür Zeit. Wie sehr Abadi als Premier von Malikis Kurs tatsächlich abweichen würde, ist offen. Immerhin konzedierte er in einem Interview, dass in Sicherheitsfragen unter seinem Vorgänger Exzesse geschehen seien. Abadis größtes Startkapital aber ist ohne Zweifel, dass er nicht Maliki ist. Das allein öffnet Perspektiven. Sunnitische Stammesführer gingen so weit, in ihrem Protest gegen den verhassten Premier in Bagdad das Terrain den Dschihadisten zu überlassen. Mit Malikis Machtverzicht ist eine ihrer zentralen Forderungen erfüllt. Damit wächst die Hoffnung, dass sich nun auch sunnitische Kräfte dem internationalen Kampf gegen die islamistischen Fanatiker in Irak anschließen könnten. Der Kampf wird enorm schwierig werden, doch anders als Maliki hat Abadi dafür im Moment breite Unterstützung, auch international. Immerhin.
Info 3 Mittag.
Die Leichtathletik-Europameisterschaft in Zürich. Die Hälfte der Wettkämpfe ist bereits Geschichte. Die Schweizer, angeführt von Muschinga Kambunchi und Karim Hussein, sorgen mit starken Leistungen für gute Stimmung. Aber es gibt auch negative Schlagzeilen, Fehler bei Messungen und das schlechte Wetter. Raschel Mürit.
Patrick Magier, CEO der Leichtathletik-EM, muss derzeit viele Fragen beantworten. Auf die Frage nach einer Zwischenbilanz sagt er etwas sarkastisch.
Ja, also ich glaube, das Hauptfazit ist eine schlechte Idee, Europameisterschaften im November zu organisieren. Vielleicht sollen wir das nächstes Jahr im Sommer machen. Also das Wetter macht es wirklich nicht einfach.
Das Wetter mit Sturmwarnung am Mittwoch hatte auch zum verhängnisvollen Messfehler bei den Weitspringerinnen geführt. Die deutsche Melanie Bauschke wähnte sich als Bronzemedaillengewinnerin. Als ihr Sprung nochmals nachgemessen wurde, reichte es nicht zur Medaille. Weshalb war das Wetter der Auslöser für die Panne? CEO Patrick Magier erklärt.
Wir messen normalerweise mit sogenanntem VDM, also Video Distance Measurement, vom Dach des Letzigrund aus. Das war auch alles so eingeschaltet und vorbereitet. Aufgrund der Winde, die wir dort hatten, hat es diese Kamera weggeblasen. Das heißt, wir haben innerhalb von 10 Minuten vor dem Wettkampf haben wir auf Theodolitmessung, also auf Reinstecken und trigonometrisches Messen umgestellt.
Nach dieser kurzfristigen Umstellung von Technik auf Handmessung passierte der Fehler. Ein Wettkampfrichter übersah, dass Melanie Bauschke sich noch auf der Hand abstützte und maß die Stelle, wo ihr Gesäß im Sand landete. Die Schweden protestierten daraufhin.
Zu dem Zeitpunkt stand das VDM wieder und der Protest der Schweden wurde intelligenterweise gesagt, wenn das VDM-System steht und kalibriert ist, überprüfen wir diese Distanz mit dem VDM. Und so ist es dann zu dem Entscheid gekommen, nein, sie war mit der Hand im Sand. Jetzt muss man sehen, dieses Kampfgericht hat den Wettkampf um eine Stunde verschoben, hat von VDM auf Theodolitmessung gewechselt und dann hat eine Person einen Fehler im ganzen Wettkampf gemacht, hat die Person meine volle Rückendeckung? Ja, natürlich.
Patrick Magier bedauert den Fehler, vor allem da es um Medaillenentscheidungen ging. Ein weiterer Messfehler beim Weitsprung im Zehnkampf und ein technisches Problem beim Hammerwerfen der Frauen hatten nicht solche Auswirkungen. Tausende von Messungen werden dieser Tage an der Leichtathletik-EM durchgeführt. Unter dem Druck der Situation passierten die drei Fehler. Für Patrick Magier ist es nun wichtig, dass der Rest der EM reibungslos abläuft und hofft auf weitere Exploits der Schweizer Athleten. Und zumindest ist für Sonntag eine Wetterbesserung vorausgesagt worden.
Info 3 News und Hintergründe das nächste Mal um 17 Uhr wieder hier auf diesem Sender. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.